Ich möchte mit uns einen Text lesen aus Lukas 24. Das ist nach der Auferstehung, wie es da weiterging. Lukas 24, Vers 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Vor einer Woche haben wir noch Ostern gefeiert und dass Jesus auferstanden ist. Aber als er drei Tage im Grab lag, da haben die Jünger viel durchgemacht. Die haben vieles noch erlebt und die Frage ist auch, wie es dann noch weiterging. Jesus war noch 40 Tage auf der Erde und die Jünger haben noch viel mit ihm erlebt, ihn noch oft gesehen, viele Zeugnisse, davon haben wir letztes Mal viel gehört, wie viele Zeugen da waren, die bestätigen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich da war und dass er wirklich lebte. Und ich möchte mit uns anhand von diesen zwei Jüngern hier durchgehen, was sie so erlebt haben und was wir heute vielleicht auch oft erleben, weil wir bei denen sehr viel sehen können, wie es uns persönlich oft geht. Und das Ganze in fünf Schritten, können wir einmal kurz angucken, wie die Jünger einfach von der Kreuzigung bis hin, dass sie Jesus sogar angebetet haben und vom Heiligen Geist erfüllt wurden, dass wir da durchgehen. Für uns selber können wir einfach gucken, bei welchem Schritt stehen wir vielleicht. Sie hatten erst keine Hoffnung, dann hatten sie ganz viele Zweifel, aber sie haben ihn in der Schrift kennengelernt, dann haben sie ihn angebetet und am Ende haben sie den Heiligen Geist sogar empfangen. Bei welchem Schritt stehen wir vielleicht? Und da möchte ich mit uns anhand dieser beiden Emmaus-Jünger einmal da diese Schritte durchgehen. Die Sache ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, er wurde ins Grab gelegt und die Jünger waren alle traurig. Für jeden Nachfolger von Jesus war es eine große Enttäuschung, was da passiert ist. Die einen sind zu Hause geblieben. Wir lesen von den 11 Jüngern, von den Aposteln, dass sie trauerten, dass sie weinten und dass sie einfach zu Hause saßen. Die Frauen dagegen wollten wenigstens etwas Gutes tun. Auch sie waren sehr am Weinen, aber sie sind noch zum Grab gegangen und durften als Erste auch von der Auferstehung erfahren. Diese zwei Jünger hier, der eine heißt Kleopas, erfahren wir, den anderen kennen wir einfach nicht, aber die wussten auch nicht, was machen wir jetzt überhaupt? Jesus, der mächtige Prophet, ist jetzt weg. Das war's. Gehen wir nach Hause, nach Emmaus, etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, und die gehen. Und was passiert ist, dass Jesus ihnen nachgeht. Jesus sieht sie, dass sie weggehen, und er geht ihnen nach und begegnet ihnen. Und das Besondere ist, was auch sehr wichtig ist, dass sie ihn erstmal nicht erkennen können. Das heißt, dass ihnen die Augen gehalten wurden. Sie konnten ihn nicht erkennen, weil Gott das übernatürlich bewirkt hat, dass sie ihn erstmal nicht erkennen konnten. Einfach zu sehen, oh, Jesus ist ja da, super. Sondern für sie war es ein fremder Mann, der einfach dazukam. Und das ist sehr wichtig. Das werden wir beim dritten Schritt noch einmal genauer angucken, wieso es so wichtig ist, auch für uns heute. Die zwei Jünger, Jesus kommt dazu und es ist deutlich, sie sind traurig. Er kommt ja dazu, was passiert? Ihr seht so traurig aus. Es ist sehr deutlich, dass sie am Trauern sind und für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Und sie fangen an zu erzählen und da heißt es dann ab Vers 19 und er sprach zu ihnen was? Und sie sprachen dann, das von Jesus, der mächtige Prophet, der gekreuzigt wurde, der wurde ausgeliefert und wir hofften, er ist der, der Israel erlösen soll. Wir hofften es. Und diese Hoffnung ist jetzt gestorben. Diese Hoffnung ist zerbrochen und sie haben keine Hoffnung mehr. Diese Jünger, die machen eine schwere Zeit durch. Sie haben ihr ganzes Leben, ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt. Es ging um viel für sie. Es ging um ihr ganzes Land. Es ging um diese ganze Besatzung der Römer. Für sie ging es, ja, da haben sie es vielleicht noch nicht verstanden, aber es ging eigentlich um die ganze Welt, um die Vergebung der Sünden und das ganze ewige Leben. Aber sie machen eine schwere Zeit durch. Und ich weiß nicht, oder ich bin mir sicher eigentlich, dass jeder schon mal eine schwere Zeit durchgemacht hat. Sei es für die Kinder, meine Tochter, die einfach nur schon seit Monaten auf den Geburtstag wartet, für sie war es eine sehr schwere Zeit. Aber vielleicht auch schon in der Schule, dass wir einfach nur die nächste Klausur vor uns haben und das schon eine schwere Zeit ist. Wie schaffe ich das nur? Oder ich habe sie zurückbekommen und dann fängt die schwere Zeit an. Ich weiß nicht. Vielleicht hat auch jemand sowas durchgemacht. Vielleicht denkt ihr einfach nur, ich will eine Ausbildung haben. Was mache ich nach der Schule? Wie geht's weiter? Was wird in meinem Leben noch alles passieren? Oder wenn ihr die Ausbildung habt, studiert, egal was, ich will eine gute Arbeitsstelle haben. Und auch das kann eine schwere Zeit sein, wenn man eine Bewerbung schreibt oder 5 oder 20. Und was bekomme ich oder wo möchte ich gerne hin? Vielleicht will man den richtigen Ehepartner haben, ein Haus, eine Familie gründen. Und das ist auch der ganze Sinn unseres Lebens, die große Hoffnung. Einmal in einem Haus mit meiner eigenen Familie glücklich am Tisch sitzen, frühstücken. Und das ist auch sehr schön. Oder wir denken vielleicht auch an die Altersvorsorge, an die Rente, einmal überhaupt viel Zeit haben und dass ich da, meine große Hoffnung ist, dass ich da gut versorgt werde. Vielleicht haben manche diese Hoffnung schon längst aufgegeben, aber auf jeden Fall sind das viele Dinge, wo wir vielleicht auch in einem bestimmten Lebensschritt sind, wo wir uns in einer bestimmten Phase befinden, eine Hoffnung haben, aber diese Hoffnung vielleicht ja auch nicht so sicher sind und auch leicht enttäuschen können. Das sind viele wichtige und gute Dinge, aber oder selbst von reichen Leuten, die vielleicht diese ganzen Sorgen gar nicht mehr haben. Die brauchen auch gar keine Arbeit, weil sie sowieso genug Geld haben, sie haben genug Freizeit. Sie haben eigentlich alles, aber gerade bei denen könnte man auch hingehen und sagen, wieso seht ihr so traurig aus? Und viele berichten davon, wie ihnen doch etwas fehlt und wie traurig sie sind in ihrem ganzen Wohlstand, in ihrem ganzen Reichtum. und doch fehlt ihnen was und sie haben keine Hoffnung, die bleibt. Von den Frauen haben wir jetzt die beiden Emmaus-Jünger, die haben auch gesagt, ne, da kamen Frauen, die haben uns verwirrt. Die Frauen, die waren mutig oder die wollten nicht einfach nur zu Hause sitzen und weinen und trauern. Die sind wenigstens gegangen, sie wollten Jesus noch was Gutes tun. Sie haben wohlriechende Gewürze gekauft und sie wollten ihn irgendwie noch versorgen und sich um den Leichnam kümmern. Und unterwegs haben die überhaupt überlegt, wie bekommen wir den Stein weg, wie schaffen wir das Ganze überhaupt. Aber sie wollten einfach da sein. Und dafür wurden sie als erstes belohnt auch. In allen vier Evangelien lesen wir, dass Maria Magdalena zuerst da war, noch die Maria, die Mutter von Jakobus, eine Salome und Johanna und noch andere Frauen, die dort hingegangen sind. Und sie haben Engel gesehen, dass sie Engel gesehen haben. Da waren Männer mit langen weißen Gewändern, die leuchteten und das waren große Erscheinungen und die sagten ihnen, Jesus lebt. Er ist nicht hier, er lebt. Und von Maria Magdalena lesen wir, dass sie auch noch so geweint hat. Die nimmt die Engel gar nicht wahr und ja, aber wo ist Jesus? Das ist überhaupt besonders, wie sehr sie Jesus lieb hatte, was für eine große Hoffnung es für sie war. Aber auf jeden Fall gehen sie dann zurück und erzählen den Jüngern davon, was sie erlebt haben. Und unterwegs erscheint Jesus sogar, Maria Magdalena und ich glaube, Markus schreibt auch sogar auch der anderen Maria noch, dass erschienen ist. Und sie berichten es den Jüngern. Und da kommen wir zum zweiten Schritt von keine Hoffnung zu, dass wir etwas hören, dass wir von einer Hoffnung erfahren und darüber nachdenken, aber auch, dass wir Zweifel haben. Von den Jüngern lesen wir, dass sie, als die Frauen ankamen, dass sie ihnen kein Wort glaubten. Lukas schreibt sogar davor noch, sie hielten es für ein Märchen. Das haben sie sich ausgedacht. Engel, die euch jetzt erscheinen, das geht doch gar nicht. Und dass Jesus auch noch lebt, sowas gibt es doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie vergessen haben, dass Jesus schon dreimal Menschen auferweckt hat bei ihnen. Den Sohn einer Witwe, die Tochter von Jairus, und auch Lazarus noch. Und sie waren dabei, sie haben das erlebt, aber irgendwie denken sie, das geht gar nicht. Das ist wissenschaftlich gar nicht belegbar. Was auch immer, sie haben Zweifel. Thomas, der wollte überhaupt nichts glauben. Selbst als noch mehr Zeugen dazu kamen, hat er gesagt, bis ich das selber sehe, glaube ich überhaupt nichts. Die reagieren aber ein bisschen unterschiedlich. Die Frauen erzählen ihnen davon. Petrus und Johannes, für die war es auch sehr wichtig. Die wollen sich selbst überzeugen. Sie laufen hin zum Grab und gucken und es ist wirklich leer. Und von Petrus heißt es, er ging staunend nach Hause und er war irgendwie, wir wissen nicht genau, ob er jetzt wirklich überzeugt war oder nicht, aber er staunte. Irgendwie stimmt das, was die Frauen gesagt haben, das Grab ist leer, aber Jesus hat er jetzt nicht gesehen. Aber da ist was Besonderes passiert. Auch Johannes, aber die anderen, 9 und noch weitere, Kleopas und noch der andere, die sind trotzdem zu Hause geblieben. Die haben gar nichts geglaubt, die wollten gar nichts erst versuchen. Das kann doch alles nicht sein, das stimmt doch alles nicht. Obwohl Engel sagten, Jesus lebt. Und von anderen Berichten in der Bibel lesen wir, dass die Menschen wie tot umfielen und dass sie überhaupt so begeistert waren und das ganze Leben verändert haben, weil sie doch Engel gesehen haben. Auch diesen beiden Emmaus-Jüngern, als die noch ankamen, schreibt Markus, dass sie auch ihnen noch nicht glaubten. Es kamen immer mehr Zeugen, die berichteten, dass Jesus lebt, dass Engel erschienen sind, dass sie sogar Jesus selber schon gesehen haben, die ersten Leute. Aber die Leute glauben nicht. Ich weiß nicht, ob man dir schon mal verboten hat, Fragen zu stellen. Du sollst nicht fragen, du sollst einfach machen oder du sollst einfach glauben und fertig. Aber darum geht es Jesus nicht, sondern er geht extra zu diesen Jüngern, er hört ihnen zu, er sieht, dass sie traurig sind. Und er nimmt sich Zeit für sie und er beantwortet ihre Fragen, er öffnet ihnen das Verständnis oder gibt ihnen das Verständnis um alles, ja, zu allem, was da in der Bibel auch drin steht. Dazu kommen wir gleich. Aber Jesus hat noch nie verlangt, dass wir blind vertrauen, dass wir einfach nur sagen, so, los und fertig und bloß nicht zweifeln, das muss alles sowieso richtig sein. Er ist die Wahrheit. Und er ist der einzige Weg. Und es ist schön, wenn wir ihm Vertrauen lernen und dass wir ihn wirklich kennenlernen, wer er ist und dass er die Wahrheit der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber trotzdem darf man Fragen stellen. Trotzdem sagt er uns auch, dass wir nicht, er ist nicht so ein Motivationstrainer einfach, der uns nur gute Gefühle vermitteln will und erzählt, irgendwas sagt, dass wir uns gut fühlen und alle fröhlich nach Hause gehen, sondern er gibt uns auch harte Botschaften. Und er sagte einmal, diese zwei Beispiele, dass wer mir nachfolgen will, das ist doch diese Beispiele, wer einen Turm bauen will, der setzt sich auch vorhin und rechnet alles erstmal aus. Der überlegt sich erstmal ganz genau, schaffe ich das überhaupt? Nicht, dass das mitten im Bau irgendwie stockt und aufhört und ich kann es nicht fertig bauen. Wie peinlich wäre das? Oder einer, der in den Krieg ziehen will, dass er nicht auch vorher erstmal guckt, wie viele Soldaten habe ich, wie viele der Gegner und kann ich überhaupt gewinnen? Das wäre doch dumm, dann einen Kampf anzufangen. Und er will, dass wir immer diese Worte, die immer wieder fallen, dass wir besonnen und nüchtern sind, dass wir bei klarem Verstand eine Entscheidung treffen, dass wir genau darüber nachdenken, mit wem lasse ich mich jetzt eigentlich ein? Auf wen lasse ich mich ein? Wer ist Jesus überhaupt? Was bedeutet das, wenn ich mein Leben ihm übergebe, wenn ich ihm nachfolge? Da sollen wir drüber nachdenken. Und er will uns gerne helfen. Er will uns Fragen beantworten. Er will, dass wir uns unterhalten, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Das ist immer so wichtig. Das war so schön, als wir Grüße gehört haben, so viele, dass wir wissen, dass wir so viele Geschwister hier in der Umgebung haben, in ganz Deutschland, in der Welt, dass wir jetzt vom anderen Ende der Welt noch Grüße bekommen haben, dass überall Christen sind und dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Und bei Fragen, bei schwierigen Zeiten auch als Christen uns gegenseitig helfen können. Im dritten Schritt, das lesen wir ab Vers 25, da fängt Jesus an zu sprechen und sagt, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben und dass das alles der Christus erleiden musste und dass und er hat angefangen bei Mose und bei allen Propheten und ist überall durchgegangen und hat ihnen erklärt, wo alles von Jesus steht. Überall im Alten Testament können wir von Jesus etwas finden, was auf ihn deutet. Manches ist sehr deutlich, manches muss man ein bisschen tiefgründiger nachforschen, aber da steht so vieles schon von Jesus, so viel, die Propheten, selbst die Engel, die haben daran danach begehrt, da mal reinzusehen, was wird denn alles kommen? Das, was wir heute schon wissen dürfen, was uns offenbart wurde. Und wieso die jetzt Jesus nicht erkennen durften, ist ein sehr wichtiges Vorbild für uns. Hätten sie jetzt Jesus sofort gesehen, dann hätten sie sofort gedacht, oh, Jesus ist da, wir kennen ihn schon, wir haben die ganzen Wunder mit ihm erlebt, alles toll, fertig. Und dann könnten es solche fanatischen Jünger werden, die einfach nur blind folgen, ah, wir haben da jemanden gesehen, der wie Jesus aussieht. Aber es war sehr wichtig, dass Jesus ihnen das in der Schrift deutlich macht, damit auch wir heute, die Jesus nicht persönlich sehen, dass wir auch an ihn das Zeugnis sehen, dass wir Jesus in der Schrift kennenlernen können, dass wir in der Schrift forschen können und ganz genau erfahren, wer ist Jesus? Was tut er alles? Und was hat er für mich getan? Wer ist er für mich? Und dass ich anhand der Schrift eine Entscheidung treffen kann. Er fing bei Mose, dem Psalm und den ganzen Propheten, hat er an. Wir haben ein schönes Beispiel auch in Apostelgeschichte 8. Da ist Philippus unterwegs am Evangelisieren und er trifft einen Kämmerer aus Äthiopien, ein reicher Mann, ein Schatzmeister der Königin, eine sehr hohe Person und er ist einfach auf dem Weg, er war in Jerusalem und er kannte diesen Gott und er hat ihn angebetet und jetzt ist er auf dem Weg nach Hause und er ist am Lesen und er liest in Jesaja 53 und er versteht nicht, was er liest und er ist da und Philippus läuft irgendwie daneben. Der Heilige Geist hat ihn dazu gedrängt, dass er jetzt einmal auf diesem Weg, du sollst da gehen und du wirst schon sehen, wie es weitergeht. Manchmal kommen wir vielleicht auch in so Situationen, ich will gern von Jesus erzählen. Ich habe diese Freude in mir und will vielleicht sie teilen mit jemandem, aber ich weiß nicht wie. Ich kann überhaupt nicht Leute einfach ansprechen, wie Jesus hier zu fremden Leuten und na, wie geht's, worüber redet ihr? Habt ihr Jesus schon kennengelernt? Toll, wenn man das kann. Aber manchmal denke ich mir, wie kann ich das anstellen? Aber bei Philippus sehen wir auch, der Heilige Geist führt ihn einfach, geh einfach auf dieser Straße und das wird schon passieren. Und er geht neben dieser Kutsche und er hört, wie dieser Äthiopier da liest aus Jesaja und das kommt ihm so bekannt vor, er kennt das ja ganz gut. Und dann fragt er einfach, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nein, verstehst du das? Kannst du mir das erklären, was ich hier lese? Und er liest von Jesaja 53, wo es von dem Lamm ist, das stumm zur Schlachtbank geht und die Schuld der Welt auf sich nimmt. Und er fragt, schreibt Jesaja von sich selber? Ist das Jesaja, der gemeint ist, oder von jemand anderem? Könntet ihr erklären, von wem es geschrieben steht? Manchmal ist es so einfach. Wir denken uns, oh, wir müssen erstmal 3 Jahre Bibelstudium machen. Super, wenn wir das machen und noch mehr wissen. Aber wir müssen keine hohe Philosophie oder Theologie erstmal lernen, um von Jesus einfache Dinge zu erklären. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Das Evangelium ist sehr tiefgründig und man kann da unendlich viel drin forschen. Aber es ist auch sehr einfach, weil Gott das Arme und Schwache der Welt erwählt hat, damit jeder gerettet werden kann. Und Philippus erklärt es ihm in Jesaja 53, das von Jesus geschrieben ist. Und er erklärt ihm das ganze Evangelium, heißt es. Er erklärt ihm von Jesus, der in die Welt kam, dass er die Schuld der Welt auf sich nahm, gekreuzigt wurde und am 3. Tag auferstanden ist. Und durch diese Schrift, dort kam Jesus nicht persönlich, aber dieser Äthiopier, der hat anhand von Jesaja 53 hat er Jesus kennengelernt, verstanden, was das Evangelium ist und sagte sofort, kann ich mich jetzt taufen lassen? Und er fragt, und Philippus fragt ihn, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Da ist Wasser. Okay, und sie gehen taufen. Super. Und wir werden auch bald eine Taufe feiern. Da freuen wir uns auch alle sehr drauf, dass Menschen sich für Jesus entschieden haben. Weil sie eine übernatürliche Erscheinung hatten. Vielleicht hat das der eine oder andere. Aber in diesem Fall auf jeden Fall, weil sie Jesus in der Schrift kennengelernt haben und bezeugen, dass er für ihre Sünden gestorben ist. Schon in 1. Mose 3 gab es die erste Prophezeiung von Jesus. Da sagt Gott persönlich zu Adam und Eva und der Schlange, die da ist, dass einmal der Nachkomme von Eva kommen wird und er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Sie wird ihm aber die Ferse zermalmen. Wir wissen von Jesus, dass die Schlange, die erst die Sünde und den Tod in die Welt gebracht hat, sie hat die Menschen von Jesus weggeführt. Aber Jesus hat den Tod besiegt, er hat der Schlange den Kopf zermalmt, indem er Rettung geschaffen hat, dass überhaupt es möglich ist, zu Gott zu kommen und ewiges Leben zu haben. Er hat das Ganze ermöglicht, er hat die Sünde und die Schuld der ganzen Welt bezahlt, damit wir Vergebung bekommen können. Aber auch er hat Schaden erlitten. Ihm wurde die Ferse zermalmt aus der Prophezeiung. Ihm wurden die Hände und Füße durchbohrt. Davon berichtet auch David im Psalm 23. Und in vielen Psalmen sind viele Einblicke auf das, was noch kam. Dabei lebte David ungefähr 1000 Jahre vor Jesus und er hat im Psalm 23 die Kreuzigung sehr detailliert schon beschrieben. Vielleicht konnte er schon etwas sehen, was noch einmal kam, 1000 Jahre später. Aber David, im Psalm 16 auch und im Psalm 23 sehr viel von der Kreuzigung. Aber David, der da schreibt, mein Leib wird die Verwesung nicht sehen. David ist gestorben und verwest und er wurde begraben. Aber er hat von Jesus schon geschrieben, einem Nachkommen von David, der nicht verwest ist, der auferstanden ist und ihm auch die Hände und Füße durchgraben wurden, Psalm 23, durchbohrt wurden. Und auch da, dass um die Kleider gelost wurde und die verteilt wurden. Viele dieser Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Vieles steht da schon drin. Und wenn wir im Alten Testament forschen, da können wir so vieles einfach von Jesus hören. Wir hatten dieses Jahr schon einige Predigten von den ganzen Opfern, von dem Brandopfer und vielen Dingen, die alle auf Jesus hingedeutet haben, was alles sehr tiefgründig ist, aber alles schon auf ihn hindeutet, indem wir die Rettung erfahren. Wir sollen nicht einfach irgendwelchen Erzählungen glauben, irgendwie, dass einer uns überzeugt und ein toller Jesus, wir sollen auch selber prüfen. In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus der Schrift. Aber trotzdem sollen wir alles anhand der Schrift prüfen. Wir sollen nicht einfach alles blind vertrauen, was einer so erzählt. Wir sollen in der Schrift nachforschen und prüfen, ob es richtig ist und wer dieser Jesus wirklich ist. Jetzt ist ganz wichtig der nächste Schritt von 3 auf 4. Jesus in der Schrift kennenlernen. Aber jetzt ist die Frage, begeistert mich das? Das ist schön. Aber lese ich als nächstes ein anderes Buch? Lese ich als nächstes den Koran oder etwas vom Buddhismus oder vom Hinduismus? Und das begeistert mich auch. Finde ich das alles einfach toll? Ist das schön? Glaube ich auch, dass da was ist? Und fertig. Und das bleibt dabei. Ich wünsche uns und will ermutigen, dass wir auch den nächsten Schritt mit Jesus gehen. Und der vierte Schritt ist, dass wir Jesus anbeten, wie es die Jünger getan haben. Diese beiden Emmaus-Jünger, die, nachdem sie Jesus erkannt haben, sind sie direkt zurück. Es ist ja schon Abend geworden, da gab es keine Straßenlaternen, es war alles dunkel. Und die sind ja schon extra nach Hause, haben Jesus sogar noch mitgenommen und sind 10 Kilometer gelaufen. Manche sind so sportlich, die können in 40 Minuten oder so die 10 Kilometer laufen. Aber dunkel auf diesen alten Straßen wäre es schwer. Aber die waren so begeistert, die konnten es nicht für sich behalten. Die sind sofort aufgestanden, nachdem sie es erkannt haben, und sind zurückgelaufen, um es den anderen auch zu berichten. Und nachdem das Ganze passiert ist, gehen wir mal zu Lukas 24, Vers 52. Nachdem das Ganze passiert ist, das Ergebnis davon ist, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Schon in den Mosebüchern auch darf man nur Gott anbeten. Aber Jesus lässt sich anbeten, weil er Gott ist. Weil er von sich selber sagt, dass er der Ich Bin ist. Dass er, ehe Abraham, er schon war. Und dass er in vielen Situationen bezeugt, dass er Gott ist und dass er die Macht über alles hat und der Herrscher des Universums sogar ist. Die Jünger nehmen ihn an. Die nehmen ihn als Herrn und Retter an und sie beten ihn an. Sie verbeugen sich vor ihm oder fallen vor ihm aufs Angesicht. Wie heißt das genau? Also sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. So, und sie haben ihn als Herrn und Retter angenommen. Sie haben ihn in der Schrift erkannt und sie haben eine Entscheidung getroffen. Nüchtern und besonnen. Sie haben darüber nachgedacht und sie waren überzeugt davon. Jesus Christus ist der einzige Weg, der uns in den Himmel führt, der uns ewiges Leben gibt. Der einzige Weg, der eine ewige Hoffnung gibt und Freude und Ruhe. Und was sie alles von ihm wussten. Es kam zu echtem Glauben. Und für diesen Schritt, weil wir hier wirklich aktiv werden müssen, da fragen wir uns manchmal auch, wie geht das überhaupt? Und Jesus hat mal ein schönes Gleichnis gegeben, auch in Lukas, in Kapitel 18, wo zwei Menschen beten gehen, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und da beschreibt er das einfach, der Pharisäer, ein hoher Gelehrter, ein Geistlicher und ein Zöllner, ein Betrüger, ein schlechter Mensch. Beide gehen aber beten. Und der Pharisäer betet und lobt Gott und dankt ihm. Und was er alles Gutes getan hat, zählt er auf. Und das ist alles schön. Aber das war's. Und Jesus reagiert da nicht weiter drauf. Wenn in einer hohen Position zu sein, es wurde in den letzten Wochen sehr viel vom Papst gesprochen, einfach einen hohen geistlichen Rang zu haben oder auch viel Gutes zu tun, damit können wir Gott nicht beeindrucken. Das ist nicht wichtig für ihn. Aber der Zöllner, auf den er dann eingeht, was sehr wichtig ist, der betet, der traut sich nicht einmal hochzugucken, schlägt sich nur an die Brust und sagt, Herr oder Gott, sei mir Sünder gnädig. 5 Worte, wie die 5 Schritte heute. Gott, sei mir Sünder gnädig. Er erkennt einfach, dass er ein Sünder ist, dass er Vergebung braucht und betet zu Gott, dass er ihm gnädig sein soll, dass er ihm vergibt. Er trifft eine Entscheidung, sein Leben zu verändern. Das, was er vorher getan hat, Menschen betrogen hat, ein schlechter Mensch zu sein. Er bereut es, bittet um Vergebung und will sein Leben ändern. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Er tat Buße. Er hat eine ernste Entscheidung getroffen, auch nur mit wenigen Worten. Aber man muss kein langes Gebet sprechen oder irgendwas lernen oder irgendwas Besonderes tun, sondern einfach nur Gott um Vergebung bitten Und dann macht er uns frei, er vergibt uns unsere Schuld und wir können ein neues Leben mit ihm anfangen. Das ist der wichtigste Schritt, den ich uns wünsche. Und der letzte Schritt, der fünfte, Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Da gehen wir ein paar Verse zurück. In Vers 49, also Lukas 24, Vers 49, er sagt ihnen noch zu warten, deshalb habe ich ihn als letztes jetzt gesetzt. Das kam nämlich in der Apostelgeschichte 2 dann. Aber in Lukas 24, Vers 49 sagt er, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er sagt ihnen, dass sie noch warten sollen. Sie brauchen noch Kraft. Sie können jetzt noch nicht los und diese ganzen Dinge tun, von denen er sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Das geht noch nicht. Ihr braucht erst noch die Kraft aus der Höhe, von oben. Den Heiligen Geist braucht ihr. Und in Apostelgeschichte 2, in 3 Wochen ungefähr, da werden wir an Pfingsten uns daran erinnern. Da werden wir noch mal viel davon hören, was das alles bedeutet. Aber die Menschen saßen einmütig beisammen und sie haben gebetet und dann kam der Heilige Geist und hat sie erfüllt. Viele waren nicht dabei, vielleicht auch beim Schritt vorher noch. Lukas ist hier sehr ehrlich und auch Matthäus und auch die 4 Evangelisten, die sind alle sehr ehrlich und die schreiben nicht, Jesus kam und alles super und alle haben sich bekehrt. Sie sind sehr ehrlich und sagen, dass sie ja zweifelten. Sie haben den Frauen nicht geglaubt, den Jüngern später nicht geglaubt. Und selbst als Jesus in Matthäus 28 den Missionsbefehl gibt und wirklich alle ihn dann persönlich sehen, fielen auch da anbetend viele vor ihm nieder, aber etliche zweifelten, sagt er. Die Menschen haben auch verschiedene Entscheidungen getroffen. Aber die, die da geblieben sind und zusammen waren, die haben den Heiligen Geist bekommen, der sie ausgerüstet hat. Der Heilige Geist ist da, dass wir Mut bekommen, Jesus zu bekennen. In Situationen, wo wir vielleicht denken, ich schaffe das nicht. Aber Gott kann uns die Kraft dazu geben. Der Heilige Geist kann durch uns reden, wie bei Philippus. Dass der Heilige Geist ihn überhaupt erst zu der Straße geführt hat und von dort plötzlich wieder entrückt an einen anderen Ort, wo er weiter evangelisiert hat. Der Heilige Geist kann uns Geduld geben, auszuharren in schwierigen Situationen, dass wir durchhalten. In Psalm 23, ich habe immer Psalm 23 vorhin gesagt, Psalm 22 war mit der Kreuzigung, 23 kennt ihr vielleicht auch ganz gut, von der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 22 war der mit der Kreuzigung. Aber im Psalm 23 lernen wir ja, dass der Herr mit uns durchgeht, durch das Tal der Todesschatten. Er nimmt es nicht einfach weg, lässt uns drüber fliegen, über Mauern springen, ist schön. Aber auch diese Mauer kann ein Hindernis sein, sie kann eine schwere Zeit bedeuten. Aber Gott geht mit uns und er begleitet uns dadurch. Wir können Feinde haben in unserem Leben, aber der Heilige Geist gibt uns die Kraft, dass wir sogar unsere Feinde lieben können. Dass wir gut mit ihnen umgehen können, dass wir für sie beten, dass wir sie sogar die segnen können, die uns verfluchen. Und er gibt uns diese ewige Hoffnung, mit der wir durchhalten und die niemals kaputt geht, dass wir nie diese Hoffnung verlieren, die wirklich ewig bleibt, dass Jesus einmal wiederkommt und wir das ewige Leben bei ihm haben werden. Dieser Heilige Geist versiegelt uns, er zeigt, dass wir zu ihm gehören. Und in 1. Johannes 3, 24 können wir einmal kurz nachlesen. Ist sehr wichtig, was das bedeutet. Und wenn wir auch fragen, wie geht's jetzt weiter? Wenn wir überlegen, bei welchem Schritt bin ich vielleicht? Zweifel ich? Dann soll ich in der Schrift forschen. Forsche ich in der Schrift? Dann und erkenne Jesus auch schon. Dann entscheide dich für Jesus. Und wenn ich mich für ihn entschieden habe, wie geht's jetzt weiter? Was soll ich tun? In 1. Johannes 3, Vers 24 schreibt er, und wer seine Gebote hält, also Gottes, die Gebote von Jesus Christus, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir sollen die Gebote von Jesus halten. Und wer seine Gebote hält, wer mit Jesus lebt, ist deutlich für uns, dass er den Geist auch hat, Das ist ein Versprechen hier. Und dann fragen wir uns manchmal, oh, stimmt das vielleicht wirklich? Und in Römer 8, Vers 9, können wir einmal kurz zurück, auch da noch einmal eine Bestätigung, weil wir uns da oft auch unsicher werden, so wie die Jünger. Stimmt das denn jetzt wirklich? Gehöre ich jetzt wirklich zu Jesus? Und in Römer 8, Vers 9 sagt er, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ohne den Geist kann man gar nicht zu Christus gehören. Aber wenn wir zu Christus gehören, dann dürfen wir sicher sein, dass wir den Heiligen Geist haben und dass wir diese Kraft empfangen haben und dass wir Kraft bekommen, wo wir vielleicht denken, das schaffe ich noch nicht, das kann ich nicht. Aber der Heilige Geist wird uns ausrüsten dafür. Jesus schickt uns diese Kraft, die wir brauchen für unsere Situation. Und andersrum, wenn wir vielleicht denken, ja, ich habe mich schon lange bekehrt, aber ich erinnere mich gar nicht dran oder ich weiß gar nicht, was alles so geht. Der Heilige Geist ist in dir und du kannst dich neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und bete einfach, dass Gott dir die passenden Situationen schenkt, dass er dir den Mut schenkt, dass er dir die Kraft schenkt. Und dann kannst du mit ihm auch alles durchstehen. Diese beiden Emmaus-Jünger, die sind mit Jesus fast 10 Kilometer, ich weiß nicht, wann Jesus genau dazu kam, aber die sind eine ganze Zeit mit ihm gelaufen, sie haben mit ihm den Abend verbracht und haben viel von ihm erfahren. Und auch später ist Jesus mindestens 10-mal den Jüngern erschienen und vielen, auch einmal 500 Menschen auf einmal. Und er hat noch vieles, in diesen 40 Tagen, die er auf der Erde war, hat er noch vieles getan und sie haben noch vieles erlebt. Und wieso ist das so wichtig, diese Schritte mit Jesus auch zu gehen? Wieso ist es so wichtig, von ihm zu hören? Als letztes lesen wir aus Johannes 20, wieso die Evangelisten alles überhaupt aufgeschrieben haben. Ist das einfach alles eine schöne Geschichte, was sie erlebt haben? Nein, es soll auch für uns sehr wichtig sein. Und Johannes 20, Vers 29 bis 31, gibt uns Johannes den Grund, wieso er das alles aufgeschrieben hat. Da lesen wir noch von Thomas, der Jesus dann auch gesehen hat. Und Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel der Evangelisten auch. Deshalb haben sie das alles aufgeschrieben, damit wir zum Glauben kommen, damit wir in der Schrift überzeugt werden von Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, aber dass das nicht nur eine Geschichte damals war, sondern auch für uns heute ganz persönlich sehr wichtig ist. Die Jünger, die haben eine schwere Zeit durchgemacht, aber sie war vielleicht nur sehr kurz. Und wir können uns ein Beispiel an ihnen nehmen, wie sie Hoffnung verloren haben, wie sie traurig waren, aber dass sie diese Hoffnung wiedergefunden haben, dass sie es verstehen konnten und dass wir auch heute durch die Schrift das alles verstehen dürfen. Wir haben heute die ganze Bibel und für uns ist es sogar noch viel leichter, Jesus kennenzulernen. Wir müssen sie nur aufschlagen. Für den Kämmerer aus Äthiopien hat das gereicht, nur Jesaja 53 zu lesen, ein kurzes Kapitel. Und wir können so viel mehr von Jesus erfahren, so viel, was da alles an Weisheit drin steht. Und ich wünsche uns, dass wir diese 5 Schritte mit Jesus gehen, aber nicht nur vielleicht diese kurzen Schritte, sondern dass wir noch ganz weit mit ihm gehen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir unser ganzes Leben mit ihm gehen. Wie Petrus dann auch später schreibt, dass Jesus für uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen und dass wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten und ihm nachfolgen. Das wünsche ich uns allen. Amen.